Yeah. ist also das 1 gleich 0, das ist das x hoch 0, das ist also 1. Dann haben wir für n gleich 1 haben wir immer x hoch 1, also immer x hoch 1 Fakultät. So. Für n gleich 2 haben wir immer x zum Quadrat. Das heißt, das ist x zum Quadrat ist minus 1 und x zum Quadrat. Das heißt, wir haben minus 1 mal x zum Quadrat und 2 Fakultät. Wie ist das jetzt bei 3? Haben wir wieder x hoch 3. Minus 7 mal x der dritten noch 3 Fakultät und so weiter. Wenn wir das jetzt aufteilen wollen in den Realteil und den Imaginärteil, bekommen wir hier den Realteil haben wir 1, dann haben wir x von da. Und so weiter. Für den Imaginärteil haben wir mal die x hier, x von 1 Fakultät, 1 Fakultät ist 1, minus x der dritten von 3 Fakultät und so weiter. Das heißt, wir sehen genau, das ist genau der Cosinus hier, 1 minus x durch 2 Fakultät, dann bekommen wir x durch 4 durch 4 Fakultät und so weiter. Und hier rechts haben wir das minus 3. X minus x hoch 3 hoch 3 Fakultät, das nächste wird sein x hoch 5 hoch 5 Fakultät. Das heißt, das bedeutet nichts anderes als das. D hoch x gleich ist dem Cosinus x durch i mal minus x. Das ist genau die eulersche Formel, die wir bei den komplexen Zahlen schon kennengelernt haben, die wir benutzen, um von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten zu rechnen. Wir können ja eine komplexe Zahl z auf c darstellen als z ist gleich r mal e hoch i phi. Das ist dasselbe wie r mal Cosinus phi durch i sinus phi. Das kommt da gerne, also wenn die Cosinusreihe und die Sinusreihe zusammen die Reihe verändern. Ja?
Wenn Sie es bloß schreiben, bitte.
Ja, kann ich. Das können Sie lesen, oder? Thank you. in der Schwiegervater. In seinem Boden muss man sagen, minus Übergang. Minus Kontakt X, Übergang ist von minus 1. Das heißt, die gleiche Übergang ist von 1. Das heißt, Kosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x ist gleich 1. Weil jeder die Idee, wie man aus dem Einheitskreis auf den Satz von Pythagoras sehen kann, die man aber auch so beweisen kann.
Dann ist die Funktion objektiv. Sie nimmt jeden Wert zwischen minus 1 und 1 genau einmal an. Und außerdem
außerdem ist die Strengung konvexer. Das heißt, wir haben den Satz schon gehört, eine Strengung konvexer Funktion ist invertierbar. Das heißt, für das Intervall. Wenn wir uns also einschränken auf das Intervall von minus die halbe und als Wertbereich den Wertebereich minus 1 bis 1 annehmen, dann ist die Funktion biaktiv, es existiert also eine inverse Funktion zum Sinus und das ist der A plus Sinus.
Und nachdem wir. Ja. Das ist der Markus-Tangens, genau.
Hier muss ich eigentlich auch eine der beiden Seiten offen wählen, sonst wird der Wert doppelt so viel. Gut, jetzt haben wir natürlich mit der Logarithmus- und der Exponentialfunktion, mit den Polynomfunktionen und mit den Linkenfunktionen alle sogenannten elementaren Funktionen kennengelernt. Und damit kann ich die auch alle zusammensetzen. Und wenn ich die zusammensetze, also wenn ich sie verknüpfe, entweder durch die Hintereinanderausführung oder durch Addition, Multiplikation oder andere grundlegende Sachen, dann spricht man im Allgemeinen immer noch von sogenannten elementaren Funktionen. Das heißt, wir hier. Thank you. für diese Funktion. Dazu vielleicht einmal mit einem einfachen Beispiel, das auch im Buch steht. Wenn wir also die Funktion betrachten,
Niemals
ist das auch ein Geizhals. Also auch dann besitzt die Funktion bei unendlichen Grenzwert C. Genau, und wenn dieses C jetzt nicht das R ist, sondern plus unendlich oder minus unendlich, das heißt das, was wir eine divergente Folge genannt haben, dann spricht man von einem uneigentlichen Grenzwert. Wenn also dieser Grenzwert plus oder minus unendlich ist, dann spricht man davon einen uneigentlichen Grenzwert. In unserem ersten Beispiel mit dem Sinus x zu x besitzt also die Funktion bei x0 ist gleich 0 den Grenzwert 1. Unsere andere Funktion besitzt keinen Grenzwert, aber sie besitzt einen linksseitigen und einen rechtsseitigen. Das heißt, die Funktion f, also dieselbe Funktion, eine beidseitige Funktion, besitzt einen rechtsseitigen Grenzwert. Wenn jede Folge xn mit xn ist echt größer als x0 und minus xn ist gleich x0, wenn für solche Folgen gilt, dass der niemals der Funktionswert sind, dieses C ist. Das heißt, wir wählen jetzt eine Folge, die sich nur rechts oder nur links von unserem gewünschten Grenzwert befindet und dann haben wir den Grenzwert. In unserem Fall ist also der linksseitige und linksseitige Grenzwert ist natürlich analog definiert mit xn ist kleiner als x0. Der linksseitige Grenzwert, wir wählen also eine Folge, die von links kommt, die nur Werte kleiner als unser kritischer Wert 0 hat. Dann haben wir den linksseitigen Grenzwert minus 1, aber den rechtsseitigen Grenzwert plus 1. Man kann den Grenzwert auch, wie auch bei Limes bei den Folgen definiert ist, mit einem Epsilon-Bewertung definieren. Das wäre dann, also wieder C ist unser Grenzwert, x0 ist unser Schwellwert, dann existiert der Grenzwert C, also jetzt haben wir den Grenzwert C. Genau dann, wenn es zu jedem Epsilon größer als 0 irgendein Delta größer als 0 gibt, sodass, wenn unser x nahe genug für unseren x0 liegt, das heißt, der Betrag von x minus x0 ist kleiner als Delta, wir sind relativ nahe bei dem x0, dann folgt daraus, dass f von x minus c kleiner als das Epsilon ist. Das heißt, für jedes Epsilon, egal wie nahe wir den Grenzwert sein wollen, wir finden irgendein x nahe genug für x0, sodass das gilt. Die Funktion ist natürlich nicht definiert 10 plus 1. Wir wissen jetzt, x n geht gegen 5 1. Das heißt, wir haben da 3 plus 1 ist 4. Und unten haben wir 1 plus 1 ist 2. Der Grenzwert x gegen 1 ist also 2. Wie ist das jetzt, wenn wir uns diesen kritischen Punkt nähern wollen? Minus 1, weil das ist ja der Punkt, wo die Funktion nicht definiert ist. Wir wollen einfach wissen, was passiert da. Das heißt, wir schauen uns an den Limit von x gegen 1. Und jetzt unterscheiden wir zwischen dem linksseitigen und dem rechtsseitigen Grenzwert. Wir werden gleich sehen, warum. Den linksseitigen Grenzwert markieren wir dann mit einem Minus, den rechtsseitigen Grenzwert mit einem kleinen Plus. Wir haben jetzt wieder eine Folge, die gegen minus 1 konvergiert, die aber nur von links kommt. Das heißt, alle xn sind kleiner als minus 1. Das heißt, wir haben hier den Minus x gegen unendlich und 2xn plus 1 und n plus 1. Wobei xn gegen minus 1 konvergiert und alle xn kleiner als minus 1 sind. Was wissen wir dann? Hier oben haben wir 3 mal minus 1 im Grenzwert, plus 1 ist also minus 2. Und unten haben wir 1 plus 1 ist 0, das geht also gegen 0. Und zwar, wie geht es gegen 0? Xn ist kleiner als minus 1. Das heißt, xn plus 1 ist etwas, was sehr klein wird, aber negativ ist. Das ist quasi minus 0. Das heißt, es strebt gegen 0, aber es strebt von unten gegen 0. Das heißt, es bleibt immer negativ, bis zum Schluss, bis in Limes. Das heißt, wir haben hier 2 Minus und der Limes kommt 2, weil das, was gegen 0 steht, ist ja unendlich. Das heißt, wir haben hier insgesamt plus unendlich, also den uneigentlichen Grenzwert plus unendlich bei für x gegen 1, gegen minus 1, also gegen die Polstelle von links. Wenn wir das Ganze von rechts betrachten würden, hätten wir hier oben auch minus 2. Hier unten hätten wir aber etwas, was zwar nicht gegen minus 1 geht, aber immer ein bisschen größer als 0 ist. Das heißt, hier unten hätten wir ein positives Vorzeichen, hier oben ein negatives, wir würden hier schon die minus unendlich stellen. Und genau so kann man das Verhalten von Funktionen an ihren hohen Stellen bestimmen. Wir wissen, diese Funktion hat eine hohe Stelle von minus 1. Und wir wissen jetzt außerdem, wenn wir links von der Polstelle sind, ist die Funktion positiv unendlich. Und wenn wir rechts von der Polstelle sind, ist die Funktion negativ unendlich. Das heißt, wir werden einfach so ein Verhalten haben. Wobei wir natürlich wissen, was